offene Meer hinaus. Vergeblich versuchte die Mannschaft, Kurs zu halten. Wir trieben dahin, Wind und Wogen ausgeliefert. Und zwar tagelang. Tagelang ist die Schiffsreise gegangen von Kreta bis nach Malta. Malta ist dort drinnen, unten an Sizilien. Das ist Malta. Weißt du, ob sie schon in Malta sind? Ich bin verliebt in die Insel. Eine Felseninsel. Und eine sehr wichtige Insel war im Kampf zwischen Moslem und Christen. Das war der entscheidende Kampf, ob Moslem dort das christliche Abendland auch noch erobern könnte. Das ist auf Malta passiert. Sehr schöne Insel. Übrigens, in den heutigen Bibelübersetzungen steht Malta. Ursprünglich heisst es im Griechischen Melita. Und es gibt unter den Theologen heute noch Diskussionen, ist das wirklich Malta gewesen? Es gibt ein Melita oder so eine ähnliche Insel mehr nördlich in der Adria. Aber heute nimmt man allgemein an. Und es hat auch dort Märtyrer gegeben in Malta, es hat grosse Kirchen gegeben und so weiter, dass sie in Malta tatsächlich gelandet sind. Ich kann mir vorstellen, dass die da miteinander unterwegs sind, dass die angefangen haben, beten miteinander. Wenn sie schon das Dritte sind, dann wollen wir doch schauen, dass wir gerettet werden. Jetzt habe ich da technisch ein bisschen Schwierigkeiten, excuse. Das ist halt, wenn man heute technisch will arbeiten. So, jetzt geht es wieder. Die kleine Gemeinde auf dem Schiff betet wie verrückt. Herr, du kannst doch Wind und Wetter gebieten, hilf uns, dass wir aus dem Sturm rauskommen. Und der Sturm wird nicht weniger, sondern immer mehr, sodass sie sich fragen, was soll das? Und mein nächster Punkt heisst, der Jona lässt grüssen. Das war auch im Mittelmeer. Ein Prophet, wo Gott gesagt hat zu einem Gang nach Ninive, und der hat gesagt, nein, ich gehe nicht nach Ninive, ich gehe nach Tarsis, das ist in heutigen Spanien. Der ist in ein Schiff hineingestiegen und hat geschlafen im Unterdeck. Und dann ist ein riesiger Sturm gekommen und man hat geschaut, wer ist die Ursache von dem Sturm. Und sie sind auf den Jona gekommen und der Jona hat vorgeschlagen, dann rührt mich doch ins Meer. Man hat ihn ins Meer hineingeworfen und sofort ist der Sturm, hat sich geleitet. Warum sage ich das? Jona lässt grüßen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Paulus in dieser schwierigen Situation, wo er war, sich überlegt hat, habe ich doch einen Fehler gemacht. Der Jona hat einen Fehler gemacht. Er ist Gott davongelaufen. Gott hat ihn nochmal gerettet mit dem Fisch, der ihn verschluckt hat und nachher an Land gebracht hat. Paulus hat sich nach 2 Jahren Warten in Caesarea eigenmächtig auf den Kaiser berufen. Gott hat ihm keinen Befehl gegeben, beruf dich auf den Kaiser. Sondern er hat die Idee gehabt, ich sage, jetzt will ich zum Kaiser. Und jetzt ist er im Sturm. Herr, habe ich doch einen Fehler gemacht. Könnte sein, dass wir jetzt umkommen auf dem Schiff. Und dann kommt der Besuch über von einem Engel. Das ist eine wunderschöne Stelle. Letzte Nacht trat ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor den Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Wunderschön. Also so ein Engel hätte ich auch mal gern. Wenn ich am Zweifeln bin, ist jetzt das eine richtige Entscheidung gewesen. Herr, schicke mal einen Engel, der mich gewiss macht. Ich habe noch nie einen Engel gesehen, also mit Wissen. Einmal habe ich den Eindruck gehabt, das hätte nur ein Engel sein können, aber er hat so gewöhnlich ausgesehen, dass ich angenommen habe, es ist einfach so zufällig drauf. Auf jeden Fall wird der Paulus neu gewiss, ich bin auf dem richtigen Weg. Das Zweite, was mir gekommen ist beim Vorbereiten von dieser Predigt heute, wo ist denn Jesus? Er hat durch seine Jünger vorgemacht, was man macht im Sturm. Der Lukas, der mit auf dem Schiff war, der hat eine Geschichte überliefert, die er gehört hat. Der Lukas ist selber da, wo Jesus gelebt hat, noch nicht da und dabei gewesen. Er ist erst später dazu gestoßen, aber er hat sich überall erkundigt und eine von den Geschichten, die man ihm erzählt hat, hat geheißen, auf dem See schlief Jesus ein. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los und die Wellen schlugen ins Boot. In höchster Not rüttelten die Jünger Jesus wach. Herr, wir gehen unter, schrien sie. Jesus stand auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Das wäre doch eigentlich das Normale. Jetzt bin ich in einem Sturm, dann bette ich und dann erwarte ich, dass sich der Sturm leitet. Und er leitet sich nicht. Und das führt mich zu einer Grundsatzfrage. Können wir denn Jesus nicht kopieren? Können wir nicht sagen, ich bin doch ein Nachfolger von Jesus, folglich kann ich so vollmächtig beten wie er. Und kann in dieser Situation sagen, mir gebietet dir, find, dass du jetzt weichen musst. Oder Jesus, du musst mich jetzt doch gesund machen. Du hast doch selber so viele geheilt. Können wir nicht einfach Jesus eins zu eins kopieren? Dann hat mir ein junger Mann mal gesagt, ja, lese mal Johannes 14, Vers 12. Dort heisst, wir können sogar noch größere Sachen machen als Jesus. Jesus selber hat gesagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Oh, da sind wir doch Stümper. Also wenn in Schlaten ein Problem auftaucht, dann wäre es doch schön, wenn wir wüssten, man muss nur einen von den Kishonen holen, die glauben an einen allmächtigen Gott und dann ist das Problem gelöst. Wäre doch wunderschön. Warum passiert das nicht? Warum beten wir für eine Erweckung in der Schweiz und das passiert nicht? Warum müssen wir in die dritte Welt schauen, wenn, wie Gott auch ein Grosses tun kann, weil er es bei uns nicht mehr macht? Keine Bekehrungen mehr. Jesus, wo bist du? Du hast uns doch versprochen, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Das hat mich sehr beschäftigt in der Vorbereitung. Was soll das? Jesus macht es vor, und die Jünger probieren und es klingt nicht. Müssen wir uns damit abfinden, wir sind halt nicht mehr so gut wie damals. Und dann habe ich Jesus ein bisschen neuer angeschaut. Jesus hat ja Aufträge gehabt, die unsere Aufträge weit übersteigen. Ein heilsgeschichtlicher Auftrag. Er hat zum Beispiel drei Messias-Beweise gebracht. Für die Juden, dass es klar ist, ich bin der Messias. Darum hat er Sachen müssen leisten, die wir gar nicht müssen. Ich habe die drei Messias-Beweise heute Morgen noch hineingefügt in meine Predigt. Es gibt drei Sachen, die die Juden voraus, bevor Jesus gekommen ist, bestimmt haben. Wenn einer kommt, der diese drei Sachen machen kann, dann ist es der Messias. Und Jesus hat diese drei Sachen gemacht. Das erste ist, ein Aussätziger heilen. Das hat es damals nicht gegeben. Wir haben in der ganzen Bibel eine einzige Frau, außer denen, die Jesus geheilt hat, wo Lepra hat und wieder gesund worden ist. Das war Miriam, die Schwester von Mose. Du hast nie. Hat es nicht gegeben. Und darum haben die Juden gesagt, wenn einer kommt, der könnte Aussätzungen heilen, das kann nur der Messias. Und Jesus heilt Aussätzungen. Zweite, Dämonen, die nicht reden können, austreiben. Man hat schon damals zur Zeit von Jesus hat man Dämonenaustreibungen gemacht. Dann hat man einen von Dämonen besessenen Mann gefragt, wie heisst dein Dämon? Und wenn der Dämon hat man seinen Namen offenbaren, dann hat man können austreiben. Aber einer, der stumm ist und von Dämonen besessen, den kann man ja nicht fragen. Folglich kann der nicht austreiben werden, der Dämon. Wenn es einen gibt, der das kann, dann ist es der Messias. Der dritte Beweis war, ein Blindgeborenen das Augenlicht zu schenken. Nicht nur einem Erblindeten, sondern einem Blindgeborenen. Einem, der als blind auf die Welt gekommen ist. Falls es einen gibt, der das kann, dann ist es der Messias. Jesus hat alle drei Beweise gebracht. Und es wäre eigentlich für die Juden klar gewesen, das ist der Messias. Aber weil er so harmlos gekommen ist, Jesus, so normal in die Welt hineingekommen ist scheinbar, als Baby geboren wird, haben sie gesagt, so kommt der Messias nicht. Der kommt machtvoll. Der kommt, dass alle wissen, das ist jetzt der Messias. Und darum haben sie ihn von Anfang an abgelehnt. Und darum hat Jesus Sachen müssen machen, die wir nicht müssen. Und die wir auch nicht können. Und Jesus hat nichts gemacht, wo er nicht vom Vater die Erlaubnis bekommen hätte. Und darum kann man nicht Jesus einfach eins zu eins übertragen auf unsere Situation. Was habe ich schon für Kranken gebetet? Nach Jakobus 5. Was habe ich schon für Kranken gebetet? Ich weiß von keiner Heilung. Das ist eine Anfechtung für mich. Gott von der Krankheilung ist doch verheißen. Und ich darf nicht. Also, das Schiff ist zerbrochen in Malta. Wir zeigen heute in Malta sogar die Bucht, wo das Schiff zerbrochen ist. Es ist eine flache Bucht mit viel Sand und zuvorderst hat es einen kleinen Felsen. Und dort sei es gewesen. Ich weiß es nicht, ob das wirklich stimmt. Auf jeden Fall sind sie zerbrochen in Malta. Und jetzt wird klar, warum Gott ihr Gebet um Rettung auf dem Schiff nicht beantwortet hat. Weil er nämlich andere Absichten hatte mit Paulus. Ich habe mir drei andere Absichten notiert, wo Gott hatte. Und der Paulus hat halt müssen den Schiffbruch erleiden. Auf dem Schiff hat er eine unerhörte Möglichkeit zum Zeugnis gehabt. Eine habe ich schon erwähnt. Er hat erzählt, der Engel von Gott hat mich besucht. Ich glaube an einen Gott, der heute lebt und der hat mir einen Engel geschickt und der hat gesagt, wir werden überleben. Er war ermutigend für die anderen. Alle auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen, hat der Engel gesagt. Und dann sagte Paulus zu den versammelten Leuten auf dem Schiff, ich vertraue Gott, euch wird nichts passieren, keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Da fassten alle neuen Mut. 276 Leute auf dem Schiff. Es ist ja nur noch die Ermutigung. Einer, der an Jesus glaubt und einer, der Mut machen kann in schwierigen Situationen. Zweite, nach dem Sturm hat man einen Haufen Stoff gehabt, zum Erzählen. Wenn Sie sich mal vorstellen, der Schiffbruch hätte nicht stattgefunden, dann würde nicht die Bibel kommen. Dann wäre einfach, jetzt würde ich sagen, heissen, Paulus wurde in Caesarea auf ein Schiff gebracht und in Rom ist er empfangen worden. Das ist normal gewesen. Und jetzt passiert ein Schiffbruch, wo man noch 2000 Jahre später davon erzählt. Das ist bei Gott immer so. Er führt uns manchmal in schwierige Situationen, damit wir nachher Stoff haben, zum erzählen, wie er mir durch die Situation durchgeholfen hat. Und nicht einfach, ja, es war halt Zufall gewesen, oder der Arzt hat mir gerade das richtige Medikament gegeben. Warum nicht sagen, du, ich habe gebetet und Gott hat eingegriffen? Das sind Zeugnismöglichkeiten. Enorm. Erzählmöglichkeiten. Und jetzt kommt das Entscheidende, das Dritte. Jesus fasst Fuß auf Malta. Was er nicht hätte können, wenn sie im Schnellzug oder im Schnellschiff an Malta vorbei wären. Jetzt hat er in Malta Leute entdeckt, die er retten möchte. Ja, wie bringe ich das fertig? Soll ich einfach einen dort hinschicken? Wie der Barnabas und der Paulus oder Saulus am Anfang auf Zypern. Er macht das anders. Er lässt das Schiff scheitern, damit der Paulus die Möglichkeit hat, auf Malta zu evangelisieren. Und der Erste, der zum Glauben kam, war gerade der Höchste von Malta. Der Statthalter. Dem sein Vater ist krank geworden. Zur richtigen Zeit, hätte ich bald gesagt. Und der Paulus ist dort vorbeigekommen und hat das gehört und hat Jesus gebeten, dass er den Vater gesund macht und der ist gesund geworden. Und als Folge davon hat der Statthalter, Publius hat er geheissen, ist der zum Glauben gekommen an Jesus. Es gibt in Malta Publius-Kille. Gerade wenn sie aus La Valletta rauslaufen, kommen sie gerade an die Publius-Killen an. Der Publius sei später mal Bischof sogar geworden von der christlichen Gemeinde in Malta. Und wo der geheilt worden ist, der Vater, sind ein Haufen andere auch noch gekommen und auch wollen geheilt werden. Und er hat natürlich, wie er so ist, immer evangelisiert. Wunderschön. Das heisst für mich, mit anderen Worten, wenn Gottes Gebet nicht erhört, ist das kein Hinweis, dass er uns vergessen hätte. Manchmal müssen wir vielleicht lang warten. Wo es um Berufung ins Ländli gegangen ist bei mir, ich habe es glaube mal erzählt, habe ich 14 Monate gekämpft dagegen. Ich habe nicht wollen ins Ländli. Ich habe nicht wollen zu der Diakonisse. Ich wollte Pionier sein und evangelisieren. Und nach 14 Monaten hat Gott so einen klaren Befehl gegeben. Du gehst. Und es ist die schönste Zeit geworden von meinen Dienstjahren. Und mit im Aufbruch im Ländli kommt ein Anfang von Rishona, könnte ich nicht Direktor werden. Und ich habe 11 Monate dagegen gekämpft. Ich bin zum Edgar Schmid auf und gesagt, du, ich habe keine Freiheit zu kommen. Ich bleibe im Ländli. Und 11 Monate später ist der Marschbefehl gegangen. Manchmal muss man noch länger warten. Aber eins ist sicher. Eins ist sicher. Gott vergisst uns nie. Auch in schwierigsten Situationen nicht. Er schickt uns manchmal Stürme. Stürme, die uns erschüttern können. Aber er ist bei uns. Auch wenn es anders rauskommt, als ich es gewünscht hätte. Er ist bei uns. Mein letzter Punkt heisst, Stürme sind ein Test für unsere Lebensqualität. Jetzt will ich ein bisschen weg von dem Schiffbruch in Malta und eine andere Sturmgeschichte noch kurz erwähnen. Die hat Jesus erzählt. Jesus hat ja eine lange Bergpredigt gehalten, 5-7 in Matthäus, 3 Kapitel lange Bergpredigt. Die schließt er mit einer Sturmgeschichte ab. Er sagt, es gibt 2 Arten von Bauen. Die eine baut auf Sand und die andere baut auf Fels. Und interessanterweise ist beide Baumeister erleiden mit ihren Häusern genau das Gleiche. Ich bin extra nochmal nachgeschaut in Matthäus 7, Vers 25. Und 27. Genau die gleichen Stürme erlebt der auf den Fels bauen hat und der auf den Sand bauen hat. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, Mit anderen Worten, Kennzeichen von einem Christ ist nicht, er wird nie einen Sturm erleben. Gott rettet und dann dürfen wir so einen halben Meter über den Boden dürfen wir schweben und auf die anderen schauen. Wir müssen halt gläubig sein. So macht es Gott nicht. Er schickt beide Stürme. Und beim einen geht das Haus zusammen und beim anderen bleibt es stehen. Obwohl beide das Gleiche erlebt haben. Mit anderen Worten, Gott garantiert uns kein sturmfreies Leben, aber er garantiert uns, dass unser Lebensgebäude nicht zusammengeht, wenn wir Schwierigkeiten überkommen. Stürme sind so etwas wie eine Zwischenprüfung. Der grösste Sturm ist sicher der, wenn wir definitiv Abschied nehmen und alles uns weggenommen wird, wenn wir sterben. Das ist die grösste Prüfung, bevor wir nachher in die Herrlichkeit kommen. Aber es gibt Zwischenprüfungen, wo wir geprüft werden, wie stabil baust du denn eigentlich? Hebe das, was du aufgebaut hast? Oder geht alles zusammen, wenn ein grosser Sturm kommt? Und Jesus erwähnt dann noch, wie bauen wir eigentlich richtig? Logischerweise will ich nicht auf Sand bauen. Das weiss man doch. Auf Sand bauen ist ein Blödsinn. Und doch machen wir es in der Praxis. Wie baut man richtig? Und wenn wir das Gleichnis genauer anschauen, dann gibt es ein einziges Wörtchen, das den Unterschied macht, ob man richtig baut oder nicht. Es gibt nochmal etwas, das genau gleich ist. Kapitel 7, Vers 24 und 26 sagt Jesus, wer diese, meine Rede hört und sie tut, der baut auf Fels. Und wer sie nicht tut, der baut auf Sand. Mit anderen Worten, an einem einzigen Wörtchen entscheidet sich, ob das, was ich aufbaue mit meinem Leben, ob das Bestand hat, wenn der Sturm kommt oder nicht. Jetzt können Sie sagen, ja, gut reden. Aber was heisst denn das tun? Jesus begrenzt das Tun auf sich selber. Wer diese meine Rede tut. Mit anderen Worten, Bergpredigt in Tat umsetzen. Bergpredigt hat man in einer Viertelstunde gelesen. Also wenn Sie heute mal eine Viertelstunde Zeit haben, nehmen Sie mal die Bibel, lesen Sie Matthäus 5 bis 7. Das ist relativ schnell, aber Bergpredigt umsetzen. Selig sind die, die den Frieden suchen zum Beispiel. Selig sind die, wo Gerechtigkeit ein wichtiges Anliegen ist. Ich lese heute, oder in diesen Tagen, ich habe es bereits gesagt, ein dickes Buch, das Bergpredigt zum Thema hat. Was heisst jetzt das, nach der Bergpredigt leben? Das heisst, dass ich meine Augen muss in Zucht nehmen muss. Dass ich sie nicht frei kann spazieren führen, was sie gerade wollen, sondern ich muss sagen, das schaue ich nicht an oder das schaue ich an. Zum Beispiel Pornografie. Scheint es mir ein Problem vor allem. Pornografie ist so ein unheimlich schwieriges Gebiet. Man kann es unentdeckt anschauen. Gang du schon mal ins Bett, ich will noch schnell etwas machen. Und dann gang ich auf Porno schauen. Und verschmutze mich selber, verschmutze meine Ehe. Und gefährde sogar meine Ehe. Ich soll meine Augen kontrollieren. Ich habe zum Glück in meiner Jugendzeit schon, wo das Internet aufgekommen ist, habe ich mich entschlossen, ich rufe sonnige Seiten konsequent nicht ab aus dem Internet. Und was habe ich mir gut zu tun damit? Wenn ich denke, was für Nerds da drüben werden, wir haben einen kleinen Kreis von 4 Predigern. im Town Village, wo man einmal in der Woche am Montagmorgen um 6 Uhr betet. Und dort ist einer, der hat Seelsorge an einem Ehepaar, wo er nicht mehr loskommt von der Pornografie. Und die Ehe geht auseinander. Einfach als kleines Beispiel. Wir sollten das tun, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Tun oder nicht tun heisst bauen auf Sand oder bauen auf Fels. Und wenn man richtig baut, dann müssen wir auch keine Angst haben vor den Stürmen. Meine Frau sagt manchmal, was mache ich, wenn du zuerst musst gehen? Überlebt das meine Psyche, meine Nerven? Und sind es nicht viel, wenn ich ihr sage, ja, Gott ist dann schon bei dir und er hilft dir durch. Stürme gehören zum Leben. Das ist die Situation von Paulus. Es ist nicht der einzige Sturm, den Paulus erlebt hat, aber der ausführlichste, den wir wissen davon. Stürme gehören zum Leben. Leichtere Stürme, schwere Stürme, Stürme, die uns erschüttern. Aber Stürme, die uns Stoff geben, zum Erzählen. Gott ist treu. Er hat mich durchgebracht, auch durch schwierigste Zeiten. Und ich schließe mit dem Hinweis auf Jesus, wo nicht nur den Sturm gestillt hat, sondern wo uns am Kreuz zugerufen hat, es ist vollbracht. Ich habe für dich gezahlt, damit du kannst gerettet werden. Damit du kannst sauber werden. Damit du kannst ein Zeugnis sein für mich. Ich will noch beten. Herr, du führst uns manchmal schwierige Wege. Wege, die wir nie selber gewählt hätten. Aber du bist da. Auch im Sturm. Und du sorgst dafür, dass wir den Sturm überleben. Und du weißt, was schon alles zusammengehalten ist, was wir eigentlich einmal aufbauen können. Hilf uns, da den Weg zu finden. Den Weg so zu bauen, dass es hebt. Danke vielmals, dass du mit uns gehst. Auch in die schwierigsten Zeiten, die vielleicht noch vor uns sind. Du bist treu. Amen.